Und ich möchte heute nicht über Kleidung reden, aber trotzdem sehr gute Kurzpredigt. Aber über die Abscheulichkeit der Welt, die die Welt praktiziert, die Aufnahme läuft. Und wie wichtig es ist für uns alle, dass wir uns von dieser Welt distanzieren, dass wir rausgehen aus der Welt, so wie es Christus von uns erwartet, denn man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Entweder man liebt den Weg der Gerechten, den Weg Christi, oder man schwelgt eben noch in der Welt und geht auf Partys und in das Saufgelage hinein. Wir müssen raus aus der Welt und wie der Titel schon benannt wurde, ein Leben in einer Welt voller Abtrünnigkeit. Und ich lese heute explizit aus der Luther 2017, es sei denn, ich sage noch etwas anderes dazu. Diese Welt, in der wir leben, ist heute so schlecht wie damals. Und das Traurige dabei ist, dass wir sogar diese Zeiten, die auf uns zukommen, sogar noch viel schlimmer werden. Wir haben derzeit in der BRD 6 Millionen Straftaten pro Jahr. 6 Millionen. Das sind pro Tag nur in Deutschland 16.500 Straftaten. Alles zusammen. Mord, Vergewaltigung, Einbruch, Diebstahl, was alles so gibt. 16.500 pro Tag. Als Salomo zu seiner Zeit den Predigerbrief schrieb, war es sehr wahrscheinlich auch keine berauschende Welt der Eleganz. Er hatte verstanden und aufgeschrieben, dass das, was geschieht, längst schon war. Und wir lesen das gemeinsam in Prediger 3 und Vers 15. Prediger 3 und Vers 15. Was geschieht, das ist schon längst gewesen und was sein wird, ist auch schon längst gewesen und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Die Hoffnung für alle übersetzt es etwas deutlicher, wenn auch nur inspiriert. Was immer sich auch ereignet, oder noch ereignen wird. Alles ist schon einmal da gewesen. Gott lässt es von neuem geschehen. Nicht, dass es von Gott kommt, aber Gott lässt es geschehen, was in der Vergangenheit bereits geschah. Alles, was damals war, ist heute wieder oder immer noch. Also nicht Gott ist dafür verantwortlich, was immer wieder geschieht, aber er lässt es zu, weil die Menschheit den Weg Gottes einfach nicht gehen möchte. Aber was ist denn alles geschehen? Und mir geht es heute darum, wie wahrhaftig abtrünnig diese Welt, in der wir heute leben, geworden ist und wie Satan immer wieder das Gleiche hervorbringt. Denn er wird nichts Neues bringen. Er tut immer und immer das gleiche Schema. Schauen wir uns zuerst an, was in der Vergangenheit passiert ist und vom ersten Sündenfall von Eva und von Adam, als sie Gott verworfen haben und den Brudermord an Kain lasse ich weg. Wir erkennen alle die Geschichte und es war die erste Kriegsansage, weil er seinen Bruder ermordet hat. Schauen wir aber einmal zunächst auf die Zeit Noahs. Was geschah in 1. Mose 6? 1. Mose 6. Und wir lesen zunächst die Verse 1 bis 2. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihre Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, da kommen wir gleich dazu, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Vers 5. Als aber der Herr sah, dass das Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es des Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Schauen wir auch 1. Mose 8. 1. Mose 8 und Vers 21. Da sagte er, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das ist auch wichtig zu beachten. Von Jugend auf, von klein auf ist das Dichten und Trachten nur böse. Nicht nur, dass es die Erwachsenen getan hätten, nein, es fängt schon von klein an. Und was genau geschah? Wir haben einen Artikel auf unserer Website auf postenstehen.de oder ewigengottes.de mit dem Titel Hatten Engel Geschlechtsverkehr mit Frauen? Wurden dadurch Riesen gezeugt? Und ich lese nur auszugsweise ein paar Sätze vor. Es heißt darin, wenn auch die Gottessöhne, menschliche Wesen, die Linie von Seth angehörten und möglicherweise den wahren Gott anbeteten, nahmen sie sich zu Frauen, die sie wollten, einschließlich solche Frauen, die nicht den wahren Gott an den wahren Gott glaubten und ihn auch nicht anbeteten. Die Folge war, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Der Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown stimmt dem zu, dass sich 1. Mose 6 ausschließlich auf menschliche Ehen bezieht, in dem Folgendes gesagt wird, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, durch Ersteres ist die Familie von Seth gemeint, die gerechte Linie von Seth, die angeblich religiös war, mit Letzteren die Nachkommen des abtrünnigen Kain. Mischehen zwischen Parteien entgegengesetzter Grundsätze und Gewohnheiten waren notwendigerweise Quellen umfassenden Verfalls. Die Frauen, die selbst irreligiös waren, das heißt den wahren Gott nicht anbeteten, wurden als Ehefrauen und Mütter einen fatalen Einfluss auf die Existenz der wahren Religion in ihrem Haushalt nehmen und folglich sanken die Leute dieser späteren Zeit zur niedrigsten Verderbtheit. Matthew Henry stimmt mit dieser Erklärung überein. Die Gottessöhne, das sind die Verfechter der wahren Religion, heiraten die Töchter der Menschen, das heißt diejenigen, die profan und fremde Gottes und der Frömmigkeit waren, Seths Nachkommen blieben nicht unter sich, wie sie es hätten tun sollen. Sie vermischten sich mit der exkommunizierten Rasse von Kain. Und er war damals exkommuniziert von Gott. Ähnlich der Sonzino Commentary, der die Gottessöhne als die Söhne von Prinzen und Richtern identifiziert und sich auf die Tatsache bezieht, dass das Wort Elohim, hier mit Gottessöhne übersetzt, immer Herrschaft beinhaltet und sich auf menschliche Richter beziehen kann. Er fährt fort zu sagen, dass folglich die Männer, welche die Gerechtigkeit hätten, offen verteidigen sollen, offen Gewalt übten und sich Frauen mit Gewalt nahmen, einschließlich solche Frauen, die bereits mit anderen verheiratet waren. Die Gottessöhne in 1. Mose 6 waren weder Engel noch Dämonen, sondern menschliche Nachkommen von Seth, die sündigten, als sie ungerechte weibliche Nachkommen von Kain heirateten. Das geschah zu einer Zeit, als es Riesen auf der Erde gab. Eindeutig steckten Satan und seine Dämonen hinter diesen Ereignissen. Indem sie die Nachkommen von Seth beeinflussten, ungerechte Nachkommen von Kain zu heiraten, die sie natürlich ebenfalls beeinflusst hatten, ungerecht zu werden und zu bleiben. Zitat Ende. Man sieht und erkennt darin, dass der Sündenfall natürlich sehr groß war, wenn es heißt, dass eine Verderbtheit der Menschheit da war. Aber nicht nur, dass die gerechte Linie Seths Nachkommen anfing, Gott zu verwerfen, sondern man spricht auch von abscheulicher Gewalt, von sexueller Abtrünnigkeit, von Ehebruch und vielleicht bestand sogar die eine oder andere totale sexuelle Verwirrung. Auf die werde ich später noch eingehen und da muss man sich wirklich festhalten. Und es ist keine Spekulation, die ich dann nachher vortragen werde. Aber schauen wir einmal in 1. Mose 9, die Verse 18 bis 25. 1. Mose 9, Verse 18 bis 25. Die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, sind diese: Sem, Ham, der zweite, und drittens Japhet, der jüngste. Ham aber ist der Vater Kanaans. Das sind die drei Söhne Noahs. Von ihnen kommen alle Menschen her auf Erden. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Als nun Ham, Kanaans Vater, seines Vaters Blöße sah, sagte er seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet ein Kleid und legten es auf ihre beider Schulter, gingen rückwärts hinzu und deckten ihren Vater Blößes zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sehen. Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er: Verflucht sei Kanaan und seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Manche glauben, es war Ham, der sich an seinem Vater verging. Nein, es war der Jüngste, war Kanaan, das ist der Enkelsohn. Das ist sein jüngster Sohn, sein Enkelsohn. Und er hat sich an seinem Großvater vergangen, sexuell. Chronologisch habe ich ja gerade erklärt, dass Ham der mittlere Sohn war und nicht der jüngste, sondern Japhet war der jüngste, deswegen war es Kanaan. Aber damit war nicht genug einer sexuellen Abtrünnigkeit der Menschen. Schauen wir 1. Mose 18. 1. Mose 18 und Vers 20. 1. Mose 18, Vers 20. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Sodom und Gomorra, jedem ein Begriff. Und was ist geschehen? Lesen wir zunächst 1. Mose 19, die Verse 1 bis 9. Zwei Engel kamen nach Sodom und am Abend, Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde und sprach: Siehe, liebe Herren, kehrt doch in mein Haus eures Knechtes, bleibt über Nacht und lasst eure Füße waschen. Frühmorgens mögt ihr aufbrechen und eure Straßen ziehen. Aber sie sprach: Nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben. Und dann nötigte er sie sehr und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und er wusste auch, warum. Und er machte ihnen ein Mahl und backte ungesäuerte Brote und sie aßen. Aber ehe sie sich legten, in der Nacht, dass sie schlafen sollten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus. Jung und alt. Also junge Menschen, von Jugend auf schlecht, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind in diese Nacht? Gib sie heraus, dass wir ihnen beiwohnen. Also es kamen Männer, die anderen Männer beiwohnen wollten. Sie wollten sexuellen Verkehr haben. Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür und schloss die Tür hinter sich zu und sprach: Ach, liebe Brüder, tut nicht so übel. Siehe, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Mann, die will ich euch herausgeben und dann tut mit ihnen, was euch gefällt. Aber diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter den Schatten meines Dachs gekommen. Man kann das vielleicht schnell überlesen, aber man muss sich vorstellen, er gibt seine beiden Töchter, die noch Jungfrauen sind, einer ganzen Horde von Männern, um sie zu vergewaltigen. Auch das wäre eine große Sünde gewesen, eine Abtrünnigkeit, die Gott nicht gefällt. Lesen wir weiter, Vers 9. Sie aber sprachen, weg mit dir. Und sie sprachen auch, du bist der einzigste Fremdling hier und willst regieren. Wohlan, wir wollen dich noch übler plagen als jene. Und sie drangen hart ein auf den Mann Lot. Lesen wir auch Vers 30. Vers 30 bis 38. Und Lot zog weg von Soar und blieb auf dem Gebirge mit seinen beiden Töchtern, denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Und so blieb er in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Da sprach die Älteste zu den Jüngeren, unser Vater ist alt und kein Mann ist im Lande, der zu uns eingehen könnte, nach aller Welt Weisheit oder nach aller Welt Weise. So komm, lass uns unseren Vater Wein zu trinken geben und bei ihm schlafen, dass wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Wie ekelhaft ist das, seinen eigenen Vater zu begatten? Da gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken derselben Nacht, und die erste ging hinein, legte sich zu ihrem Vater und ward nicht gewahr, als sie sich legte, noch als sie aufstand. Er war so betrunken, dass er gar nicht gemerkt hat, dass er von seiner eigenen Tochter vergewaltigt wurde. Das Gleiche tat natürlich auch die andere Tochter. Also am Morgen sprach die Älteste zu der Jüngeren, siehe, ich habe gestern bei meinem Vater gelegen, lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du hineingehst und dich zu ihm legst, damit wir uns Nachkommen schaffen und unserem Vater. Also die ältere Schwester befürwortet es und sagt sogar der Jüngeren, sie soll das auch tun. Was für eine Abtrünnigkeit, was für eine Welt. Und so wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater, Vers 36, und die Ältere gebar einen Sohn, der nannte sie Moab, von denen kommen her die Moabiter bis auf den heutigen Tag, und die Jüngere gebar einen Sohn, den nannte sie Ben-Ami, von denen kommen her die Ammoniter bis auf den heutigen Tag. Welch eine Blutschande hier stattgefunden hat. Das ist eine Unglaublichkeit. Manchmal überliest man das vielleicht, aber es ist ungeheuerlich und ekelhaft. Aber dem war ja auch nicht genug. Das Ganze geht ja noch weiter. Aaron machte damals ein goldenes Kalb für die Israeliten. Da Mose eine Zeit lang wegblieb und die Israeliten ungeduldig wurden, einen greifbaren Gott zu bekommen. Sie wollten einen Gott, den man sehen kann und den man anfassen kann. Gehen wir zu 2. Mose 32. 2. Mose 32 und die Verse 1 bis 6. Da heißt es, als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berg herabkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an euren Ohren, eurer Frauen, eurer Söhne und eure Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Als das Aaron sah, baute er einen Altar. Also er setzte noch einen obendrauf, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist es Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Auch hier gab es sexuelle Orgien. Die Sünden der Völker waren nun derartig so groß, dass Gott beschließen musste, klare Rechtsformen und Satzungen dagegen einzusetzen. Und genau darin können wir entnehmen und erkennen, wie und womit ihre Abtrünnigkeit sie auslebten. Gehen wir zu 3. Mose 18. 3. Mose 18. Also es wird immer ein bisschen schwieriger. Es wird ekelhafter. Es wird heftig. 3. Mose 18. Und wir beginnen mit Vers 6. Keiner unter euch soll sich irgendwelches Blutverwandten nahen, um ihre Scham zu entblößen. Ich bin der Herr. Du sollst die Scham deines Vaters und die Scham deiner Mutter nicht entblößen. Also die Töchter oder die Söhne mit ihren Eltern. Sie sollen es nicht tun. Es ist deine Mutter, darum sollst du ihre Scham nicht entblößen. Du sollst die Scham der Frau deines Vaters nicht entblößen. Denn es ist deines Vaters Scham. Du sollst die Scham deiner Schwester, die deines Vaters oder deiner Mutter Tochter ist, nicht entblößen. Das, was damals Davids Sohn seiner Schwester angetan hat. Er hat seine eigene Schwester vergewaltigt. Sie sei daheim oder draußen geboren. Vers 10. Du sollst die Scham der Tochter deines Sohnes oder deiner Tochter nicht entblößen. Denn es ist deine eigene Scham vom Opa. Du sollst die Scham der Tochter der Frau deines Vaters, die deinem Vater geboren ist und deine Schwester ist, nicht entblößen. Du sollst die Scham der Schwester deines Vaters, die Tante, nicht entblößen. Denn sie ist deines Vaters Blutsverwandte. Du sollst die Scham der Schwester deiner Mutter nicht entblößen, denn sie ist deiner Mutters Blutsverwandte. Du sollst die Scham des Bruders deines Vaters nicht entblößen. Seiner Frau sollst du dich nicht nähern, denn sie ist deine Verwandte. Also nicht Blutsverwandte, aber Verwandte. Sie ist die Tante. Das andere ist der Onkel. Du sollst die Scham deiner Schwiegertochter nicht entblößen, denn sie ist deines Sohnes Frau. Darum sollst du nicht ihre Scham entblößen. Du sollst die Scham der Frau deines Bruders nicht entblößen, denn sie ist deines Bruders Scham. Du sollst nicht die Scham einer Frau samt der Scham ihrer Tochter entblößen, noch die Scham der Tochter ihres Sohnes, den Enkel oder Tochter ihrer Tochter, denn sie sind ihre Blutsverwandten. Und es ist eine Schandtat. Es ist ein Gräuel vor Gott. Du sollst die Schwester deiner Frau nicht ihr zuwider zur Frau nehmen und ihre Scham entblößen, solange deine Frau noch lebt. Du sollst nicht zu einer Frau gehen, solange sie ihren Blutfluss hat. Solange die Frau ihre Tage hat, soll man keine sexuellen Handlungen vollziehen, um in ihrer Unreinheit ihre Scham zu entblößen. Du sollst auch nicht bei der Frau deines Nächsten liegen, also kann der Nachbar sein, kann der Freund sein, dass du an ihr nicht unrein wirst. Du sollst auch nicht eines deiner Kinder geben, dass es dem Moloch geweiht werde. Man hat Kinder gegeben, indem sie verbrannt wurden, indem sie getötet wurden, um dem Moloch zu widmen. Ich bin der Herr. Vers 22, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Die Homosexualität ist ein Gräuel. Aber jetzt kommt's. Du sollst auch bei keinem Tier liegen, dass du an ihm unrein wirst, und keine Frau soll vor ein Tier treten, dass es sie begatte. Sexuelle Handlungen mit Tieren. Um das geht es. Es ist ein schändlicher Frevel. Frage ist, Ist heute nicht mehr möglich? Ist es doch. Ist es doch, und ich bekomme gerade Gänsehaut darüber. Man nennt es Zoophilie oder Sodomie. Es heißt, was ist Zoophilie? Unter dem Begriff Zoophilie ist allgemein Sprachgebrauch auch Sodomie genannt, fallen als sexuell motivierten Handlungen eines Menschen an einem lebenden Tier. Unglaublich. Mit der Änderung des Tierschutzgesetzes von 2003 ist Zoophilie in den Verbotskatalog der Paragraphen. Durch die Gesetzesänderung ist es seither grundsätzlich verboten, Tiere für sexuelle Handlungen zu missbrauchen oder für sexuelle Handlungen Dritter zur Verfügung zu stellen und sie somit zu artwidrigen Verhalten zu zwingen. Das Verbreiten tierpornografischer Medien gilt dagegen als Straftat. Das muss man sich vorstellen. Ob das Videos sind oder Bilder, ich will es gar nicht wissen. Es ist ekelhaft. Es ist die Abtrünnigkeit dieser Welt. Und das wird heute noch ausgelebt. Und es schaudert einen, wenn man nur darüber nachdenkt. In 3. Mose, Vers 20, kann man sogar die Strafbestimmungen für ihre schweren Sünden lesen. Ich lasse das jetzt aus, Sie können sich das selbst durchlesen, aber gehen wir gemeinsam zu Richter 2. Richter 2. Und die Verse 11 bis 13. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel. Ja, wie immer. Ist ja nichts Neues. Und dienten den Baalen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Vers 13, denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Wir reden von Weihnachten, wir reden von dem Sonnengott Baal, und wir reden von der Astarte, Ischtar, die Himmelskönigin, Gottheiten, die es eigentlich nicht geben sollte. Gehen wir auch zu Richter 19, also das Volk Israel. Die Menschen waren schon immer abtrünnig und haben Gott schon immer verlassen. Richter 19 und die Verse 16 bis 30. Auch dies ist eine heftige Geschichte. Und siehe, da kam ein alter Mann von seiner Arbeit vom Felde am Abend, der war auch vom Gebirge Ephraim und ein Fremdling in Gibea. Aber die Leute des Orts waren Benjaminiter. Und als er seine Augen aufhob, sah er den Wanderer auf dem Platz der Stadt und sprach zu ihm: Wo willst du hin? Und wo kommst du her? Er sprach aber und antwortete: Wir reisen von Bethlehem in Juda weit ins Gebirge Ephraim hinein, wo ich her bin. Ich bin nach Bethlehem in Juda gezogen und kehre jetzt nach Hause zurück. Doch niemand will mich beherbergen. Wir haben Stroh und Futter für unsere Esel und Brot und Wein für mich, deinen Knecht und für deine Magd und den Knecht, der bei mir ist, sodass uns nichts fehlt. Der alte Mann sprach: Friede sei mit dir. Alles, was dir mangelt, findest du bei mir. Bleib nur nicht über Nacht auf dem Platz. Und er führte ihn in sein Haus und gab den Eseln Futter, und sie wuschen ihre Füße und aßen und tranken. Also auch dieser Mann hat es genauso getan wie Lot. Er hat ihn ins Haus geholt, vom Platz weggeholt, weil er wusste, was geschieht, was das für eine abtrünnige Welt es ist. Und als ihr Herz nun guter Dinge war, siehe, da kamen die Leute der Stadt, ruchlose Männer, umstellten das Haus und pochten an die Tür und sprachen zu dem alten Mann, dem Hauswirt: Gib den Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist, dass wir ihm beiwohnen. Auch wieder sexueller Kontakt, Homosexualität, wie das ausgelebt wird in dieser Zeit des Alten Testaments, ist unglaublich. Aber der Mann, der Hauswirt, ging zu ihnen hinaus und sprach zu ihnen: Nicht, meine Brüder, tu doch nicht solch ein Unrecht. Er zeigt seine Frömmigkeit. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, tut nicht solch eine Schandtat. Siehe, und er tut es nicht besser, ich habe eine Tochter, noch eine Jungfrau, und dieser, also mein Gast, hat noch eine Nebenfrau, die will ich euch herausgeben. Also was für eine Schandtat ist das jetzt? Er tut es auch nicht besser, genau das Gleiche, was Lot tun wollte. Die könnt ihr schänden und mit ihnen tun, was euch gefällt, aber diesen Mann tut nicht solch eine Schandtat. Aber die Leute wollten nicht auf ihn hören. Da fasste der Mann seine Nebenfrau, also er fasste die Nebenfrau von seines Gastes und brachte sie zu ihnen hinaus. Da machten sie sich über sie her und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht bis an den Morgen. Erst als die Morgenröte anbrach, ließen sie sie gehen. Man kann sich vorstellen, was das für eine Zeitspanne ist und von wie vielen Männern sie dann vergewaltigt wurde. Da kam die Frau, als der Morgen anbrach, und fiel hin vor die Tür des Hauses, in dem der Herr war, und lag da, bis es Licht wurde. Als nun der Herr am Morgen aufstand und die Tür des Hauses auftat und hinausging, um seines Weges zu ziehen, siehe, da lag seine Nebenfrau vor der Tür des Hauses, die Hände auf der Schwelle. Er sprach zu ihr: Steh auf, lass uns ziehen. Aber sie antwortete nicht. Er hat schon gemerkt, was los ist. Und da legte er sie auf den Esel, machte sich auf und zog an einen Ort. Als er nun heimkam, nahm er ein Messer, fasste seine Nebenfrau und zerteilte sie Glied für Glied in 12 Stücke und sandte sie in das ganze Gebiet Israel, also an die 12 Stämme Israel. Wer das sah, der sprach: Solches ist nicht geschehen, noch gesehen, seit der Zeit, da die Israeliten aus Ägyptenland gezogen sind, bis auf diesen Tag. Nun denkt darüber nach, beratet und sprecht. Was für ein Sündenfall. Aber das Sünden will einfach nicht aufhören. Es geht ja immer weiter. Israel und seine Sünden. 5. Mose 32. 5. Mose 32. Das ist abscheulich, was in dieser Welt geschieht. Und es geschieht immer und immer wieder. 5. Mose 32. Wir lesen Vers 32 bis 33. Er sagt: Denn ihr Weinstock stammt von Sodoms Weinstock und von dem Weinberg Gomorras. Ihre Trauben sind Gift. Sie haben bittere Beeren. Ihr Wein ist Drachengift und verderbliches Gift der Ottern. Das ist ein Bezug auf ihre Sünden, was sie tun und immer wieder tun. Schauen wir auch Jesaja 3. Jesaja 3 und die Verse 8 bis 9. Denn Jerusalem ist gestrauchelt und Juda liegt da, weil ihre Worte und ihr Tun wider den Herrn sind, dass sie den Augen seiner Majestät widerstreben, ihr Gesichtsausdruck zeugt gegen sie. Ihre Sünde rühmen sie sich, sie sind noch stolz darauf, wie die Leute in Sodom, und verbergen sie nicht. Wehe ihnen, denn damit bringen sie sich selbst ins Unglück. Man will einfach nicht Gott, den Schöpfer, als unseren Gott akzeptieren. Man glaubt sogar an die Evolution. Jeremia 23. Und lesen wir die Verse 9 bis 14. Wieder die Propheten. Mein Herz will mir in meinem Leibe brechen. Alle meine Gebeine zittern. Mir ist wie in einem trunkenen Mann und wie einem, der vom Wein taumelt. Vor dem Herrn und vor seinen heiligen Worten. Denn das Land ist voller Ehebrecher und wegen des Fluches vertrocknet das Land und die Weideplätze in der Steppe verdorren. Böse ist, wonach sie streben. Und ihre Stärke ist Unrecht. Ein Prophet, denn Propheten wie Priester sind ruchlos. Auch in meinem Hause finde ich ihre Bosheit, spricht der Herr. Darum ist ihr Weg wie ein Klatterweg, auf dem sie im Finstern gleiten und fallen. Denn ich will Unheil über sie kommen lassen, das Jahr ihrer Heimsuchung, spricht der Herr. Auch bei den Propheten zu Samaria sah ich Anstößiges. Also sehr wahrscheinlich auch hier wieder sexuelle Handlungen, dass sie weissagten im Namen des Baal und mein Volk Israel verführten. Aber bei den Propheten zu Jerusalem sehe ich Gräuel, wie sie Ehe brechen und mit Lügen umgehen und die Boshaften stärken. Also man lässt das Recht zu Unrecht werden oder Unrecht zu Recht, auf dass ich ja niemand bekehre von seiner Bosheit. Sie sind alle von mir gleich wie Sodom und die Bürger Jerusalems wie Gomorra. Und so geht es immer und immer weiter. Aber was teilt uns Gott in solchen Situationen mit? Und wir können darauf auch gehen, dass genau solche Zeiten auf uns zukommen, in deren wir leben. Manches bekommt man vielleicht nicht mit, aber diese bösen Zeiten sind da und sie werden schlimmer werden. Was sagt Gott? Im gleichen Kapitel, Jeremia 23, Verse 16 bis 17. So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, sie verkünden euch Gesichter aus ihren Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohl ergehen und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über sie kommen. Für diesen Satz gibt es auch eine Analogie, denn Paulus sagte auch in 1. Thessaloniker 5, Vers 3, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben sie plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Lesen wir auch Verse 18 bis 20. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm, und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Und wir kommen langsam zu dieser Zeit des Endes. Und all dies Treiben im Alten Testament hatte ja im Neuen Testament auch keinen Stillstand, wurde ja nicht besser. Und Paulus warnt uns genau vor solchen Zeiten, die gerade brachial auf uns zurollen. Alleine dieser ganze Genderkram, diese Homosexualität, dieses Lesbensein, alles ist ja so schön und so toll und jeder kann ja tun, wie er will, der kann ja selbst bestimmen, kann sich auch umoperieren lassen von einer Frau zu Mann. Wenn alle nur noch schwul sind, frage ich mich, wie sollen da noch Kinder auf die Welt kommen? Gehen wir zu Römer 1. Römer Kapitel 1. Und wir lesen, wir beginnen mit Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch die Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist nicht unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihm offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die sich für Weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie in den Begierden ihres Herzens dahingegeben. Er hat sie dahin gelassen. In die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Man hat die Evolution hervorgerufen damit schon. Darum hat sie Gott dahin gegeben in schändliche Leidenschaften. Denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Sie waren Lesben. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männer Schande über sich gebracht und den Lohn ihrer Verwirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Deswegen gibt es heute AIDS. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahin gegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, sie sind mit Mord, Hader und List und Niedertracht, sie sind Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, sie sind Frevler, hochmütig und prahlerisch, erfinderisch im Bösen. Oh ja, und wenn es böse ist und noch einen oben draufsetzen und noch mal böse, je schlimmer, desto doller. Denn Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun. Aber sie tun es nicht nur selber, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Was für eine Welt. Voller Abtrünnigkeit, voller Boshaftigkeit, voller Ekel, so ekelhaft. Deswegen sagte Christus Folgendes. Schauen wir es uns an. Offenbarung 18. Die Frage ist immer, wollen wir wirklich noch in dieser Welt schwelgen, mit auf Partys gehen, Saufgelage? Man muss wissen, was man leben möchte. Offenbarung 18 und die Verse 4 bis 5. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, nicht hinein in die Partys, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und hinaus aus ihren Plagen, die noch kommen werden, damit ihr sie nicht empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott gedachte ihrer Frevel. Schauen wir an. Raus aus der Welt, nicht hinein in diese Welt und noch ein bisschen schwelgen. Nein, raus damit, weg davon, dass wir nicht an ihren Sünden teilhaben. Oder wollen wir der Welt Freund sein? Wollen wir noch ein bisschen schwelgen? Wenn wir der Welt Freund sein wollen, haben wir Feindschaft mit Gott. Schauen wir auch Amos 4. Amos Kapitel 4 und Vers 11. Er sagt, ich richtete unter euch Zerstörungen an, wie Gott Sodom und Gomorra zerstörte, dass ihr wart wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen wird, dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. Also immer böse, immer schlecht. Wie wird es denn sein, wenn Christus kommt? Wird es dann besser sein? Und das ist alles sehr wichtig für uns zu verstehen. Lukas 17, schon vorbei. Lukas 17 und die Verse 26 bis 30. Und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird es auch sein in den Tagen des Menschen, so wenn Christus zurückkommt. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heirateten, sie sauften, sie fraßen, kann man noch dazu sagen, sie hurten, sie machten Ehebruch, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso, wie es geschah in den Tagen Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften und sie verkauften, sie pflanzten, sie taten, was sie wollten, sie sündigten, bis es nicht mehr ging. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Wenn Christus zurückkommt, wird es genauso wieder sein. Und wir müssen dabei aufpassen, dass wir genau aus dieser Welt herausgehen. Dass wir nicht mit ihnen das tun, was eben die Welt von uns erwartet. Lesen wir auch die Verse 32 bis 33. Das ist eine Warnung für uns. Denkt an Lots Frau. Sie hat sich umgedreht. Sie war nicht bereit, die Welt zu verlassen, so wie sie ist. Sie war bei den Sünden vielleicht sogar mit dabei, keine Ahnung. Aber ihr hat die Welt so gefallen, wie sie ist. Sie hat die Welt geliebt. Und deswegen hat sie sich umgedreht und wollte ihr nochmal nachsehen. Denkt an Lots Frau. Wer seine Seele zu erhalten sucht, der wird sie verlieren. Und wer sie verlieren wird, der wird ihr zum Leben helfen. Wenn wir unser Leben, unser Menschenleben suchen, um mit der Welt gleich zu sein, werden wir unser Leben verlieren, unser ewiges Leben. Schauen wir auch 2. Petrus. 2. Petrus 2. Und lesen wir die Verse 4 bis 10. Zweiten Petrus 2, die Verse 4 bis 10. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie zum Gericht aufbewahrt werden. Und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte mit Noah, dem Prediger der Gerechtigkeit, nur 8 Menschen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und hat die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche gelegt, also komplett zerstört und zum Untergang verurteilt, damit ein Beispiel gesetzt für die Gottlosen in späteren Zeiten. Aber es hat nichts genutzt, dieses Beispiel den Leuten noch beizubringen. Und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid angetan und mit ihren ausschweifenden Wandel. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre ungerechten Werke. Auch wir erleben diese schlechten Taten, diese Bosheit der Menschen. Und die Frage ist dann, wie geht es einem dabei? Ja, wenn sie das toll finden, dann muss man sich fragen, wo man steht. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, Vers 9, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Am meisten aber die, die nach dem Fleisch lebten, in unreiner Begierde und die Macht des Herrn verachteten. Frech und eigensinnig schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern. Paulus warnte auch damals die Korinther. In 1. Korinther 6. 1. Korinther 6. Und die Verse 8 bis 10. Er sagt, sondern ihr tut Unrecht und übervorteilt und das unter Brüdern. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht. Auch wir täuschen wir uns nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustglaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Niemand, der sündigt, wird in das Reich Gottes eingehen. Und denkt man mal nur an diese Love Parades heute. Wie viele sind damals, in Düsseldorf war das, glaube ich, umgekommen? Das reinste Sodom und Gomorra. Und wir müssen uns in der Tat darauf konzentrieren, unseren eigenen Fokus nicht zu verlieren. Wir müssen verstehen, dass wir derzeit in der letzten Zeit, in der letzten Ära der Laodicea sind. Und das gilt für alle Kirchen Gottes, nicht nur für uns oder eine andere Kirche, es gilt für uns alle. Und viele sind da, die lau sind. Man muss aufpassen, man muss sich selbst prüfen, man muss nachschauen, wie man lebt, was man lebt und wo man lebt. Wenn es mal anfängt, bei uns lau zu werden und man es nicht bemerkt, vielleicht ist man zu beschäftigt, vielleicht wird man ständig mit irgendwelchen Dingen abgelenkt, kann es sehr schnell in den Abgrund gehen. Und der Worst Case wäre, man geht genau in diese Gosse zurück, wo man rausgekommen ist. Für manchen mag es die Gosse nicht sein, weil die Welt einem gefällt, mit den ganzen Partys, aber es ist die Gosse. Schauen wir auch Römer 9. Römer 9. Und die Verse 27 bis 29. Und ich rede nicht vom Laubhüttenfest, wenn man da etwas trinkt. Wir reden von ausschweifenden Partys. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Römer 9 und die Verse 27 bis 29. Jesaja aber ruft aus über Israel, wenn auch die Zahl der Israeliten wäre wie Sand am Meer, so wird doch nur der Rest gerettet werden. Denn der Herr, der das Wort vollendet, wird bald handeln auf Erden. Und wie Jesaja vorausgesagt hat, wenn es nicht der Herr Zebaoth Nachkommen übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und gleich wie Gomorra. Das ist es. Was für uns heute zählt, dass wir eben nicht sind wie Sodom und Gomorra. Schauen wir auch Matthäus 13. Matthäus 13. Und die Verse 49 bis 51. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feueröfen werfen. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Habt ihr das alles verstanden? Die Apostel damals sagten ja. Aber haben wir das heute verstanden? Gehen wir damit in Einklang, diese Welt zu verlassen und nicht teilzuhaben mit ihren Sünden? Jeder kann sich das nur selbst beantworten. Jeder muss wissen, was er aus seinem Leben daraus macht. Ob er Gott gehorsam ist oder eben in dieser Welt noch ein bisschen schwelgen möchte. Und die Frage ist dann immer, warum ist das eigentlich alles niedergeschrieben worden? Warum? Aus Jux und Dollerei? Hat jemand Langeweile gehabt und hat gesagt, ich schreibe euch mal ein bisschen was auf. Habt ihr was zu lesen? Warum wollte Gott und Jesus Christus, dass das alles hier aufgeschrieben wird und uns heute zuteil wird? Dass wir das verstehen dürfen. Die Welt da draußen kann das nicht verstehen, was hier steht. Uns ist es gegeben. Und die Frage ist dann, was machen wir denn daraus? Ist das alles so selbstverständlich? Auch er hat es mir ja gegeben. Jetzt bin ich getauft, jetzt bin ich gerettet, jetzt kann ich machen, was ich will. Nein, können wir eben nicht. Manche mögen denken, ich bin ja getauft, dann ist ja alles erledigt. Ich bin ja gerettet durch meine Taufe. Wenn wir sündigen, ist genau diese Errettung wieder für die Katze in die Tonne geworfen. Wir haben das zu tun, was Jesus Christus von uns erwartet. Und nur so können wir auch sein Freund sein. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Um das geht es. Wir müssen seine Gesetze, seine Gebote und Satzungen halten. Judas, Vers 7, es hat ja nur ein Kapitel. So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, sogar das, was außenrum war, die gleicherweise, wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden des ewigen Feuers pein. Sie sind uns ein Beispiel gesetzt. Alle Worte, alle Warnungen sind für uns zur Warnung Gesetz. 1. Korinther 10. 1. Korinther 10, die letzte Stelle. Ich habe aber dennoch etwas danach zu sagen. Wir sind also noch nicht fertig. 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 13. Ich will euch aber, liebe Brüder und Schwestern, nicht in Ungewissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihr folgte. Der Fels aber war Christus. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott keinen Gefallen. Denn sie sind in der Wüste umgekommen. Und die Frage ist, warum sind sie denn umgekommen? Weil sie so lieb waren, nichts Böses getan haben. Naja, Vers 6 sagt uns, das ist aber geschehen uns zum Vorbild. Schauen wir auch hier wieder. Es ist uns gesetzt worden zum Vorbild, dass wir daraus lernen, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. So werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden. Wie geschrieben steht, das Volk setzt sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Nein, sie trieben Hurerei. Sie aßen, sie fraßen, sie sauften. Schwelgerei und Hurerei wurde getrieben. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, heißt es hier, sehen wir, wie etliche von ihnen Hurerei trieben, und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen. Man kann manchmal denken, ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Christus wird mir schon wieder vergeben. Gott wird mir vergeben. Alles gut, ich kann noch ein bisschen schwelgen. Das ist die Gefahr. Wie etliche von ihnen taten und wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild, auch für uns heute. Alles ein Vorbild für uns heute. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Denn bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Bisher haben wir alles, was wir hier erleben, alles menschlich. Wir haben noch nicht eine derart heftige geistliche Prüfung gehabt. Alles, was wir hier noch leben, ist alles noch Zuckerschlecken. Das Heftige wird noch kommen. Deswegen müssen wir geistlich aus dieser Welt entfliehen. Wir dürfen nicht teilhaben in dieser Welt. Und wir müssen uns alle, und ich schließe mich damit absolut mit ein, wir müssen uns alle mehr konzentrieren. Satans Anschläge, die sind hart. Und sie werden noch viel härter und noch viel, viel heimtückischer. Denn Satan kennt unsere Schwächen. Und genau da wird er uns angreifen. Und dann muss man aufpassen. Wir müssen viel mehr tun. Wir müssen viel dankbarer sein. Und wir sollten mehr zu schätzen wissen, was Gott für uns getan hat, was er uns offenbart hat, welchen Segen er uns gegeben hat und immer noch gibt. In 11 Tagen fängt das Laubhüttenfest an und ich freue mich. Raus aus der Welt. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, gänzlich aus dieser Welt zu gehen, denn darin sollte unsere größte Freude liegen.